Schönen guten Morgen. Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus wünsche ich euch allen. Vielen Dank, Dennis, für die Auswahl der Lieder. Und gerade jetzt vor der Predigt dieses herrliche Lied über die Rechtfertigung, über diesen wunderbaren Tausch, den besten Tausch der Geschichte. Christus nimmt unsere Sünde und wir seine Gerechtigkeit. Und da kommen wir auch zu unserem Thema heute und unserem Text heute, wo es genau darum geht, um den einen Teil dieses wunderbaren Tausch, dass Christus unsere Schuld nimmt. Und es geht heute um den leidenden Gottesknecht aus Jesaja 52 und Jesaja 53. Wie Benjamin zum Beginn schon gesagt hat, ist das einer der zentralen Textstellen im Alten Testament. So ein herrlicher Text. Ich denke, jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, liebt diesen Text. Im Jesaja-Buch, insgesamt vom Thema, zum Kontext, wird deutlich, dass Israel, das von Gott erwählt und reich beschenkt wurde, nicht imstande ist, entsprechend des Willen Gottes zu leben und seinen Anweisungen zu folgen. Sie werden ihrem eigentlichen Auftrag nicht gerecht, als Knechte Gottes Gott auf dieser Erde zu verkünden und darzustellen und somit ein Segen für alle Völker zu werden. Immer wieder, gerade im Buch des Jesaja, stehen sie vor der Herausforderung, gerade in Zeiten äußerlicher Bedrohung, stehen sie in der Herausforderung, auf wen vertrauen wir jetzt? Vertrauen wir wirklich auf einen Gott, den wir nicht sehen, der sich aber uns gegenüber offenbart hat in seinem Wort? Oder vertrauen wir auf andere Mächte, auf andere Mittel? Doch ihr Unglaube und ihre Liebe zur Sünde führt dazu, dass zuerst das Nordreich Israel und nachher auch Juda in Gefangenschaft geht nach Babylon. Doch Gott ergibt geniale Verheißungen ab. Jesaja 40 gibt Gott geniale Verheißungen, dass er durch einen König, den er aufstehen lassen wird, den persischen König Kyros, sein Volk Israel wieder aus der Gefangenschaft herausführen wird. Aber dann haben wir gelesen, es spitzt sich noch weiter zu, das ist das, was Benjamin vorhin gelesen hat. Gott wird dabei nicht stehen bleiben, sie werden nicht nur aus Babylon zurückkehren, sondern Gott kündigt eine viel größere Erlösung an, die weit über Israel hinausreichen wird. Und eine Herrschaft Gottes, die auf ewig bestehen wird und die niemals wieder angefochten wird. Gott wird mit seinem starken Arm, mit dem er schon aus Ägypten befreit hat, sein Volk zu einer großen und endgültigen Rettung bringen. Und so wollen wir den Text lesen, Jesaja 52 ab Vers 13 und dann das ganze Kapitel 53. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleichwie sich viele über dich entsetzten, so war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm das Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Der Herr aber warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ich bete noch eben. Unser Vater, ich danke dir für dieses wundervolle Wort, diese Verheißung, die du gegeben hast an Jesaja und die wir so deutlich erfüllt sehen in unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute wieder neu aufmerksam machst auf dein Wort und dass du uns Freude gibst über deinen Sohn Jesus Christus, dass wir uns an ihm nicht entsetzen, sondern uns an ihm freuen, zur Ruhe kommen und diesen echten Frieden mit dir erleben und genießen. Amen. Philippus, ein erster Diakon der Gemeinde in Jerusalem. Er war unterwegs in Samaria und es war sehr erfolgreich in der Gegend. Es entsteht eine Predigt dort und es entsteht eine große Erweckung in dieser ganzen Gegend. Und plötzlich sagt Gott ihm durch einen Engel: Philippus, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Philippus ist quasi in diesem großen Trubel, in dieser großen Erweckung, und Gott sagt: Jetzt geh mal auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza geht, also ganz in der Ferne, wo nicht viele unterwegs sind, das ist der Ort, wo ich dich stattdessen haben will. Also weg aus den erfolgreichen, aus diesem erfolgreichen Ort hin auf diesen Weg. Und Philippus, er ist gehorsam und er geht dahin, macht sich da auf den Weg. Und während er unterwegs ist, trifft er auf diesen königlichen Hofbeamten aus Äthiopien und hört, wie dieser aus dem Wort Gottes liest, aus dem Buch Jesaja. Und er weiß und ist sich bestimmt zu dem Moment bewusst, das ist das, wofür Gott mich hier hingeschickt hat. Hier ist eine Möglichkeit, und deswegen fragt er diesen königlichen Hofbeamten: Verstehst du auch, was du da liest? Ich denke, wir kennen alle diese Begebenheit. Und der Hofbeamte ist sehr ehrlich, er sagt: Ich verstehe das nicht. Wie soll ich das auch verstehen, wenn es keinen Lehrer gibt? Und er stellt die Frage: Über wen spricht der Prophet eigentlich in diesem Text? Von wem ist die Rede? Wer ist dieser Gottesknecht? Ist es, die Frage stellt er sich nicht, das führt er nicht weiter aus, aber die Frage ist: Ist es der Prophet selber? Doch das fragt er: Ist es der Prophet selber? Oder ist es der Messias? Oder spricht er von jemandem anderen? Und wenn man sich die Jesaja 52 und 53 anschaut in der Wissenschaft, dann ist das einer der Texte, über den die meisten Diskussionen stattfinden. Weil das ist so ein zentraler Text, so ein Text von so großer Bedeutung, dass so viele an diesem Text hadern und ringen und nicht eingestehen wollen, dass hier von unserem Herrn Jesus Christus die Rede ist. Vielleicht stellst du dir die Frage und denkst: Ja, lieber Hofbeamter, der Text ist doch so eindeutig in Jesaja, wie kannst du überhaupt die Frage stellen, von wem die Rede ist? Es ist doch offensichtlich von Jesus Christus die Rede. Aber scheinbar ist das nicht so offensichtlich, wenn sich so viele Theologen streiten und so viele Menschen nicht auf diesen Gottesknecht verlassen. Und wir wollen uns heute auch diesen Text anschauen. Wir wollen es nicht so offen lassen, dass wir die Frage stellen: Wer ist das überhaupt? Weil ich mir bewusst bin und überzeugt bin, dass wir alle wissen, dass es hier um unseren Herrn Jesus Christus geht. Und wir wollen in diesen Text gleich einsteigen. Kurz etwas noch zu dem Text selber. Der Text selber ist ein Lied. Ein Lied mit 5 Strophen. Und viele beginnen, wenn sie Jesaja lesen, immer erst mit Kapitel 53, Vers 1. Aber die ersten 3 Strophen sind schon in der Text, den wir vorher gelesen haben, ab Vers 12. Im Jesaja-Buch gibt es mehrere Gottesknecht-Lieder. Und das ist jetzt, ich meine, das ist der 4. hier schon in der Reihe. Und es sind 5 Strophen, die gesungen werden. Die erste Strophe, Vers 13 bis 15, es sind immer 3 Verse, die eine Strophe bilden, ist eine Strophe über einen überraschenden Erfolg. Danach Vers 1 bis 2 ein eine Strophe über eine missverstandene Demütigung. Vers 4 bis 6 über stellvertretendes Leiden. Vers 7 bis 9 über vollkommenen Gehorsam. Und Vers 10 bis 12 über den umfassenden Triumph des Gottesknechtes. Wir beginnen mit dem überraschenden Erfolg, Vers 13 bis Vers 15. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Dieser Text schließt ja an dem an, was Benjamin zu Beginn vorgelesen hatte in der Lesung heute, wo es um die Rettung Israels geht, wo Gott sagt, ich werde auf ewig König sein, ich werde euch retten, ich werde ewig König sein, es wird kein Unreiner mehr in die Stadt hineinkommen, ich werde herrschen unter euch für ewig. Also er spricht über die Vollendung, er spricht über Gottes vollkommene Herrschaft über sein Volk. Und die Frage ist, wie kommt diese Rettung? Wie kommt sie zustande? Wie wird Gottes Rettung vollzogen werden? Und die Antwort ist, der Gottesknecht. Der Gottesknecht wird diese Rettung Gottes vollführen. Und wir werden aufgefordert, unsere Blicke auf diesen Knecht Gottes zu richten. Siehe, heißt es, du sollst aufblicken, ich soll hinschauen. Wir sollen gemeinsam darauf achten und unseren Blick richten auf diesen Knecht Gottes, weil von ihm Rettung kommt. Man wird uns über diesen Knecht gesagt, dass er einsichtig handeln wird. Andere Übersetzung, ich glaube, die Menge sagt, er wird erfolgreich sein. Das heißt, er wird durch sein Leben, durch sein Handeln, das von Gehorsam geprägt ist, wird er ein Leben des Erfolgs haben. Er wird das ausführen, wozu er bestimmt ist. Ganz anders als wir, die Gottes Gebote nicht geliebt, Gottes Gebote nicht gewirkt haben. Dieser Knecht Gottes, er wird einsichtig handeln. Er wird entsprechend Gottes Auftrag leben und er wird es erfüllen, er wird es auch tun. Und die Konsequenz davon ist, dass dieser Gottesknecht ausgezeichnet wird. So beginnt es hier ganz am Anfang. Es wird uns gesagt, dieser Knecht, er wird erhaben sein, er wird erhöht werden, er wird erhoben sein. Und es sind drei Aussagen, die das gleiche aussagen. Ja, also es ist erhaben, erhöht, erhoben. Alles spricht davon, dass dieser Gottesknecht, weil er seinen Auftrag ausführt, wird er von Gott verherrlicht werden. Er wird etwas tun, was ihm Anbetung und Lobpreis bringen wird, in einem Ausmaß, wie es nur Gott allein zusteht. Die drei Begriffe, erhaben, erhöht, tauchen im Buch Jesaja immer wieder auf und werden ausschließlich für Gott verwendet. Einfach ein paar Beispiele. Ihr kennt alle die Szene aus Jesaja 6 in diesem Saal Gottes, in diesem Königsreichssaal Gottes, wo Jesaja so einen kleinen Blick auf Gottes Majestät bekommen kann. Und da beginnt es so: Im Todesjahr des König Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel, hohen und erhabenen. Diese Zusammensetzung finden wir auch hier in Bezug auf den Gottesknecht. Oder in Jesaja 57, 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. Das heißt, der Gottesknecht wird etwas tun in seinem Gehorsam, was ihm größte Anbetung, größte Ehre bringen wird, die Gott alleine zusteht. Ja, eine Anbetung, die einem gewöhnlichen Menschen nicht genehmigt ist. In Jesaja 2, Vers 17 heißt es, und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Wie kann es sein, dass der Gottesknecht Mensch ist und der Mensch sich eigentlich keine eigene Ehre nehmen kann und dieser Gottesknecht erhält alle Ehre und alle Würde, wird ausgezeichnet vor allen. Wie ist das möglich, wo ein Mensch sich das nicht nehmen darf? Und Gott allein alle Ehre gehört. Ich denke, allein schon hier als Kinder Gottes wird für uns klar, es kann hier nur um unseren Christus, um unseren Gott gehen, der Mensch wird. Der Gottesknecht wird göttliche Anbetung erhalten, wenn er seinen Auftrag erfüllt hat. Doch diese Erhöhung ist unerwartet, dieser Erfolg ist unerwartet, denn alleine schon aufgrund seiner Erscheinung ist dieser Erfolg, dass er so erhöht wird, völlig unwahrscheinlich. In Vers 14 heißt es, sein Angesicht war entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Da ist jemand, der sieht gar nicht mehr aus wie ein Mensch, weil er so entstellt ist von Leiden und von Not und von Elend und von Krankheit. Und der wird erhöht. Ist das überhaupt noch ein Mensch? Wie kann so jemand erhöht werden? Und das Entstelltsein geht noch über das Äußerliche hinaus. Menschen werden vor ihm entsetzt sein, wenn sie ihn sehen, abgestoßen von seiner Selbsthingabe und von seiner Wehrlosigkeit. Sie werden lachen über ihn, spotten über ihn. Wie kann das ein Großer sein, der so jämmerlich in den Tod geht? Wie kann das jemand sein, der verherrlicht wird, der so abgeschlachtet wird und der sich nicht wehrt? Wie kann das jemand sein, der verherrlicht wird? Dr. Alfred Rosenberg, er war der Chefideologe der Nationalsozialisten. Er hat quasi den ideologischen Untergrund geliefert, nachher auch für Hitler. Er schrieb in seinem Buch Mythos des 20. Jahrhunderts, schrieb er so über die christliche Religion, den christlichen Glauben. Die Religion Jesu war zweifellos die Verkündigung der Liebe. Aber die deutsche Religionsbewegung, die sich zu einer Volkskirche entwickeln will, muss erklären, dass sie das Ideal der Nächstenliebe bedingungslos dem Ideal der nationalen Ehre unterordnet. Die Kirchen, die ihr wieder übergeben werden, werden nach und nach den feurigen Geist des Helden an die Stelle der Kreuzigung setzen. Jesus Christus war entstellt, nicht nur in der Art und Weise, dass er geschunden war, geschlagen war äußerlich, sondern dass Menschen auf ihn blicken und sagen, wie kann das eine Heldentat sein, so in den Tod zu gehen, zu sterben, sich selbst hinzugeben, nicht seine eigenen Pläne zu verfolgen, sich selbst hinzugeben. Wie kann das eine Heldentat sein? Und Menschen spotten darüber und sagen, wir müssen zurück zu Heldentaten. So sagten es die Nationalsozialisten. Wir wollen diesen leidenden Christus nicht sehen. Wir wollen das Kreuz nicht haben. Ja, und da ist dieser Erfolg, stellt sich die Frage, wie kommt es, dass dieser, der nach außen so unattraktiv ist, wie kommt es, dass er so erhöht ist? Dann sehen wir in Vers 15, und Vers 15 ist schwierig, weil es hier verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten gibt. Und selbst bei euch in den Übersetzungen werdet ihr sehen, dass es unterschiedlich übersetzt sind. Ich habe bei mir gelesen, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Bei einigen von euch, die eine Elberfelder Übersetzung haben, wird das stehen, er wird die Heidenvölker besprengen. Richtig? Da steht nicht in Erstaunen setzen. Deswegen, der Text ist wirklich nicht einfach an der Stelle. Es kann auf der einen Seite entweder so verstanden werden, dass der Gottesknecht, da geht's noch mal weiter, in einigen Übersetzungen scheint es sogar so, dass der Gottesknecht auf der einen Seite von Israel Ablehnung erfährt und auf der anderen Seite von allen Heidenvölkern auch noch Ablehnung erfährt und sie entsetzt sind über ihn nicht verstehen. Also nicht, dass sie sich freuen über ihn, sondern sich auch über ihn entsetzen. Die andere Möglichkeit ist, dass während er auf der einen Seite Entsetzen erregt, er auf der anderen Seite viele in Erstaunen versetzt und sich viele über ihn freuen werden, in positiver Überraschung über seine Taten auf ihn reagieren. Und dann wird es, wie ich gesagt habe, noch schwieriger, wenn wir sehen, es kann auch bedeuten, dass er einige Heiden oder dass er Heiden besprengen wird. Und wenn ein Jude damals gelesen hat, dass er Heiden besprengen wird, dann war natürlich das Bild der Opferung vor Augen. Wo ein Tier geschlachtet wird, das Blut genommen wird, es wird gesprengt auf einen Menschen oder einen Gegenstand, um diese Person zu reinigen für Gott. Es wird was aber in allen diesen verschiedenen Möglichkeiten, wie man es verstehen kann, das Zusammenfassende ist, die Rettung des Gottesknechtes, sie wird nicht bei Israel stehen bleiben, sondern die wird Auswirkungen haben auf alle Nationen. Sie wird hinausgehen und alle Menschen betreffen. Ja, hier beginnt der Schreiber in dieser Vision oder diesem Bild, das Gott ihm gegeben hat, erstmal mit der wirklich erstaunlichen, einer unerwarteten Erhöhung. Aber er geht jetzt erstmal zurück und spricht jetzt in den nächsten Versen, Kapitel 53 von Vers 1 bis Vers 9, spricht er über die Entstellung, das Entstelltsein von diesem Gottesknechten. Wir gehen zu Vers 1 bis 3. Eine missverstandene Demütigung. Ich lese nochmal vor. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Zuvor hatte ging das Lied aus der Perspektive Gottes, das Reden über seinen Knecht. Und jetzt wechselt die Sprache und auch der Sprecher wechselt. Ihr werdet das merken jetzt in der Redeweise. Von Vers 1 bis Vers 9 wendet es sich und jetzt wird in der Wir-Perspektive gesprochen. Was hier passiert ist, dass Jesaja die Position Israels einnimmt und über Israel spricht im Hinblick auf diesen Knecht Gottes, wie sie ihn gesehen haben. Zuerst, was wir vorgelesen haben, Gottes Perspektive und jetzt, wie hat Israel ihn gesehen, und der Prophet nimmt hier die Position Israels ein und redet darüber. Als Gott Israel aus Ägypten befreit hatte und sie diesen mächtigen Sieg dort am Roten Meer hatten, dann stimmte das Volk Israel ein Lied an, das das ganze Volk zusammen laut sang und tanzte und sich darüber freute. Ich möchte kurz daraus vorlesen, in 2. Mose 15, was sie dort singen. Sie singen: Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Der Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Hier wird, auch im weiteren Lied, wenn wir das lesen, wird die rechte Hand Gottes, der rechte Arm Gottes, die Macht Gottes gepriesen, wie er Feinde zerstört. Er tritt in Majestät und Stärke auf. Wir hatten das auch in Jesaja 52 davor in Vers 10 gelesen. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden, und alle Enden der Erden werden das Heil unseres Gottes sehen. Also der mächtige, starke Arm Gottes wird sichtbar. Darum geht es hier auch in Vers 1, Kapitel 53. Gott hat versprochen, dass er mit seinem mächtigen, starken, rechten Arm retten wird. Aber wie kann das, was dann dort in Bethlehem geschah, die starke Hand Gottes sein? Dieser Junge, geboren in eine ganz einfache Familie, in irgendeinem Hinterhof, auf Heu und Stroh, der soll das Römische Reich erschüttern? Der soll die starke Hand Gottes sein? Wer soll diese Geschichte glauben? Wer soll das glauben? Ein Mann, der in einer stinknormalen Familie groß wird, Zimmermann von Beruf ist und in seiner äußeren Erscheinung in jeder Menge untergeht, der soll Rettung für alle bringen? Er sieht nicht aus wie ein Befreier. Er sieht nicht aus wie ein Held. Er sieht nicht aus wie jemand, der uns wirklich frei machen kann. Und noch heute stoßen sich so viele an Christus, weil er nicht wie ein Befreier aussieht. John Oswald in seinem Kommentar, er bringt es gut auf den Punkt, finde ich, er sagt: Seine Pracht liegt nicht an der Oberfläche. Und diejenigen, die keine Neigung haben, hinter die Oberfläche zu blicken, werden ihn niemals sehen, geschweige denn ihm Beachtung schenken. Text spricht davon, dass der Gottesknecht von den Menschen verachtet sein wird. Verachtet ist hier weniger emotional beladen, wie wir es in unserer Sprache meinen. Ja, also wenn ich jemand verachte, dann ist vorher etwas vorgefallen, so dass ich einen Groll habe, wirklich starke Emotionen habe. Verachtet an dieser Stelle meint mehr, dass man jemanden für so wertlos erachtet, dass man ihm überhaupt gar keine Beachtung schenkt. Man denkt gar nicht drüber nach, sich überhaupt mit dieser Person zu befassen. Man hat noch nicht mal Emotionen für diese Person. Sie ist einfach nicht, gar nicht wert, drüber nachzudenken. Er hat keine attraktiven Eigenschaften, die uns Menschen anziehen. Und so stellen wir uns unsere Stars nicht vor, oder? So sehen unsere Stars nicht aus. Er sieht nicht gut aus, er ist nicht besonders stark, er geht einfach in der Masse unter. Und dazu hat er noch eine Menge von Problemen. Er leidet, er hat Wunden, er ist geschlagen, er sieht aus wie ein Verlierer. Wie kann jemand helfen? Er gehört zu den Verlierern, Schmerz und Leid liegen auf seinem Weg. Wir Menschen, wir haben ungern Kontakt mit Kranken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil wir uns dann unwohl fühlen, wenn wir mit Kranken zusammen sind. Wir wissen nicht, was wir ihnen sagen sollen, wie wir angemessen auf ihr Leid reagieren sollen. Auf der einen Seite wollen wir gern helfen, aber wir wissen, wir können es nicht. Dann fühlen wir uns irgendwie schuldig, weil wir dankbar sind, dass wir selbst gesund sind und sie nicht. Und so wissen wir nicht wirklich, was wir sagen sollen, wenn wir ihnen begegnen und haben innerlich eine Blockade, wie wir mit kranken Menschen umgehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich denke, viele Menschen erleben das. Genauso ist der Umgang hier mit dem Gottesknecht. Man sieht in ihm nicht den starken Arm Gottes. Er passt nicht in das Weltbild der Menschheit, die von Selbstsucht und Macht geprägt ist. Der passt nicht in unser Muster von einem Helden. Das kann kein Held sein. Der kann nicht retten. Du denkst dir vielleicht, wie kann man in Christus nicht den Retter der Welt sehen? Das ist doch so offensichtlich. Das ist doch so klar. Aber schau dich um, wie viele Menschen gehen heute an Christus einfach vorüber und schenken ihm keine Bedeutung, so als ob er wirklich keine Pracht, keine Macht hat, wirklich einer aus der Masse ist. Wieso gehen sie an ihm vorüber? Weil sie sich selbst für bedeutender, für selbst für wichtiger und wertvoller erachten als diesen unscheinbaren Mann aus Nazareth. Und so war auch die Reaktion Jesu in seiner Zeit hier auf der Erde. Johannes 12 wird dieser Vers 1 im Kapitel 53 aufgegriffen, da heißt es, Johannes 12, obwohl er aber viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hatte, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Paulus sagt in Römer 10, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Man geht an Christus vorüber und begreift nicht, dass seine Leiden und sein Schmerz eigentlich unser Leid, unser Schmerz sind und er sie in Stellvertretung trägt. So kommen wir zu Vers 4 bis Vers 6. Der leidende Gottesknecht, er trägt stellvertretend unser Leid. Ich lese nochmal vor. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wir Menschen, wir blicken auf Christus, leidend am Kreuz, geschlagen, blutend, komplett jeder Kleidung beraubt, völlig entblößt, ohne jede Würde dort hängend. Und wir sagen, ey, der ist doch verflucht. Er hängt am Kreuz, der stirbt so einen grausamen Tod. Irgendwas stimmt doch mit diesem Mann nicht. Irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Das kann doch nicht normal sein, was mit ihm passiert ist. Und das ist ja auch das klassische Verständnis im Altertum. Dieser Mann muss was getan haben, dass ihm so ein Leid begegnet. Wir kennen das aus dem Buch Hiob, ja, diese Vorstellung. Wenn jemand so ein Leid erfährt, da muss irgendwas in seinem Leben geschehen sein, was er angestellt hat, dass er diese Strafe Gottes tragen muss. Heute wird man das genauso tun. Man wird sagen, es ist Karma. Ja, wie häufig wird das heute verwendet? Karma hat ihn getroffen. Der muss was enorm Schreckliches getan haben und kriegt es hier jetzt zurück. Und dann aus den Religionen, die an Reinkarnation glauben, das strömt auch wieder in unsere Lande hinein, vielleicht hat er es sogar in seinem Leben davor. Irgendwas muss er da getan haben, dass ihn diese Strafe trifft. Und ja, die Schrift sagt uns, er ist wirklich verflucht. Als er dort am Kreuz hängt und so entstellt ist, dass er dort so hängt, dass er so aussieht, dass man ihn nicht anblicken will, total zerschunden und zerschlagen, er ist wirklich verflucht. Als er dort hängt. Und Jesus selbst, er hat es anerkannt. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wusste, dass er verflucht ist. Er wusste, dass Gott nicht auf ihn blicken kann. Aber warum hat Gott ihn verlassen? Weil er unter dem Gericht Gottes stand. Schreckliche Vergehen, schlimmste Sünden, schlimmste Taten haben ihn an das Kreuz gebracht. Aber es sind nicht seine Taten, nicht seine Sünden, sondern unsere Sünden, deine Sünden, meine Sünden, die er dorthin trägt. Menschen blicken verachtend auf Christus, auf seine Leiden, auf seine Schmerzen und seine Wunden und sehen nicht, dass es ihre Leiden, ihre Schmerzen und ihre Wunden sind. Er hat unsere Krankheit getragen. Denkt hier bei Krankheit bitte nicht ausschließlich an körperliche Krankheit. Ja, körperliche Krankheiten sind eine Folge des Sündenfalls. Und als unser Herr Jesus Christus hier auf der Erde lebte, hat er viele gesund gemacht. Und wir wissen, dass wir in der Vollendung auch von jeder Krankheit befreit sein werden. Aber hier, wo es um Krankheit geht, geht es noch umfassender um eine Sache, die schon in Jesaja 1, das hatten wir auch als Predigt schon gehört, angeklungen ist und aufgenommen wurde. Und zwar geht es darum, dass der Mensch sich gegen den Willen Gottes stellt mit seinem Leben. Er ist nicht bereit, nach Gottes Geboten zu leben. Er ist nicht bereit, sich Gottes Herrschaft zu unterordnen. Er ist nicht bereit, entsprechend Gottes Gesetzmäßigkeiten zu leben. Und als Folge dessen erlebt er an seinem ganzen Körper, dass er zerschlagen und geschunden ist. Weil er nicht auf Gottes Gebote hört, erlebt er Krankheit und Leid. Die Sünde macht den Menschen kaputt, weil er gegen Gottes Gesetzmäßigkeiten lebt. Aber dann wird uns gesagt, er trägt nicht nur unsere Krankheit, sondern er wird um unsertwillen durchbohrt und zerschlagen. Durchbohren und zerschlagen sprechen von Tod. Zerschlagen, man kann ja auch sagen, zerschmettert oder pulverisiert. Er wird völlig zerstört. Wir neigen dazu, unsere Sünden, wir selbst neigen dazu, unsere persönlichen Sünden herunterzuspielen. Betrifft doch niemanden. Hat so schlimme Konsequenzen nicht gehabt, hat nicht viele Leute betroffen. Oder ich mache das mit einer anderen guten Tat irgendwie wieder gut, dann wird das schon wieder irgendwie ins Lot kommen. Aber gerade die Weigerung von uns Menschen, uns unter Gottes Herrschaft zu beugen und unser Bestreben, unsere eigenen Moralvorstellungen aufzubauen, damit unsere eigenen Begierden da irgendwie durchkommen, ja, nach unseren Moralvorstellungen, damit wir sie weiter ausleben können, sind keine kleinen Fehler oder Unzulänglichkeiten. Sie sind keine Lappalien. Das sind Vergehen, auf die Tod und Verderben folgt. Und die kann man auch nicht wieder gut machen durch gute Taten oder mehr Religion oder mehr Gottesdienst. Du kannst sie nicht durch irgendeine Tat überschreiben. Du kannst nicht einfach drüber schreiben, damit man das darunterliegende nicht mehr sieht. Es muss wirklich jemand kommen und reinen Tisch machen. Es muss reiner Tisch gemacht werden. Die Schuld muss irgendwie aus dem Weg gebracht werden auf eine Art und Weise, wo Gott ein gerechter Gott bleiben kann und bleibt. Jemand muss deine Krankheit auf sich nehmen und muss dir Gesundheit schenken. Jemand muss kommen und deine Schläge ertragen und dir wieder Wohlergehen bringen. Wo ist dieser Mensch? Wer ist bereit zu kommen? Wer ist bereit hinzugehen und sich für dich in die Krankheit zu stürzen? Für dich die Schläge zu ertragen, die du verdient hast? Wer ist bereit? Wer kann es tun? Wer wird es machen? Es gibt nur einen, den Knecht Gottes. Und er leidet nicht mit seinem Volk, sondern er leidet für sein Volk. Aber wisst ihr, Leiden an sich retten nicht. Wir können nicht sagen, wenn ich ein Leben des Leidens geführt habe, dann habe ich mich irgendwie errettet. Israel hat auch immer wieder Leid erleben müssen, weil sie gegen Gott gesündigt haben und sich von Gott entfremdet haben. Gott hat sie gestraft. Aber wisst ihr, das Leid an sich, das bringt die Beziehung zu Gott nicht in Ordnung. Das bringt die Schuld nicht weg. Es ist eine gerechte Strafe. Aber es bringt die Beziehung nicht in Ordnung. Dafür ist Sühnung notwendig. Schuld muss gesühnt werden. Sünde muss ihre Strafe erhalten. Ein gerechter Gott kann über Sünde nicht hinwegsehen, ohne dabei seine Gerechtigkeit nicht zu verlieren. Sünde muss ausgeräumt werden, indem Sünde ihre gerechte Strafe erhält. Im Alten Testament ist das symbolisch das Tier, das die Schuld trägt. Aber schon Micha im Kapitel 6 spricht darüber und denkt darüber nach, können Tiere wirklich für uns sterben und unsere Schuld hinwegschaffen? Nein, nicht wirklich. Nur ein vollkommener Mensch, ja nur Gott selbst in Menschgestalt, er kann das tun. Wie es Johannes dann auch sieht, ne? Und als er Jesus auf sich zukommen sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Wenn wir auf das Kreuz von Golgatha blicken, sollten wir nicht Mitleid empfingen und sagen, wie traurig, wie tragisch, was da geschehen ist, sondern dort sollen wir Gottes mächtigen Arm sehen. Gottes mächtigen Arm, seine rettende Macht. Gott versöhnt dort die Welt mit sich selbst, indem er unsere Sünde und unsere Entfremdung auf Christus legt und seine Gerechtigkeit uns schenkt. Siehst du Gottes rettenden Arm am Kreuz von Golgatha? Siehst du dort die Macht Gottes, wie er mit aller Macht Sünder rettet, dich rettet? Wir sind wie irrende Schafe, heißt es in Vers 6. Doch Gott, er hat unsere Schuld auf Christus geworfen. Und das Kreuz ist der Ort, an dem Gerechtigkeit und Liebe zusammentreffen. Gott verurteilt die Sünde und straft dafür, seinen Sohn aber rettet den Sünder, der glaubt. Wir gehen weiter, Vers 7 bis 9 spricht von einem vollkommenen Gehorsam. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wird er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Ja, es begann mit einem überraschenden Erfolg, führte zu einer missverstandenen Demütigung. Und wir haben von seinen tiefen Leiden, stellvertretenden Leiden gehört. Und jetzt hebt Jesaja den vollkommenen Gehorsam von Jesus Christus, dem Gottesknecht, hervor, besonders in Vers 7 bis 9 hier. Er wurde misshandelt, heißt es hier. Und wenn wir die Evangelien lesen, gerade die Passionsgeschichte, dann müssen wir dem zustimmen, oder? Er wurde misshandelt. Es ist wirklich schwer zu lesen, wie der Sohn Gottes bespuckt, verspottet und verachtet wird. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Ja, ist genial, oder? Wie das Alte Testament sich erfüllt in unserem Herrn Jesus Christus, wie er genau so in dieser Passionszeit gelebt hat. Sie werden ganz klar im Leben von Jesus Christus erfüllt. Bei keinem seiner Prozesse, weder vor den religiösen Führern Israels noch vor Pilatus, protestiert er irgendwie gegen Ungerechtigkeit oder beklagt, dass er keinen rechtlichen Schutz hat. Ja, also er verteidigt sich da nicht in irgendeiner Art und Weise oder beklagt sich über das Verfahren. Warum protestiert Jesus nicht? Warum greift er nicht ein? Weil er weiß, dass das, was mit ihm geschieht, dort am Kreuz, Gottes gerechtes Urteil über die Sünde ist. Weil er weiß, dass was mit ihm geschieht, gerecht ist in der Hinsicht, wenn er wirklich die Schuld seines Volkes trägt, dann ist die Strafe gerecht. Jeder, der vor Gott steht, ist beladen mit Schuld und hat eigentlich diese Strafe verdient. Und Jesus trägt sie stellvertretend. Das Wunderbare ist, Jesus selbst ist ohne Sünde, doch er kommt vor Gott beladen mit unserer Sünde. Und er nimmt das volle Strafmaß auf sich. Das ganze Strafmaß, die volle Strafe nimmt er. Die Bibel zeigt uns ganz deutlich, selbst Gottes einziger Sohn erfährt den vollen Rechtsvollzug des Gesetzes, gerade weil er unsere Last trägt. Und Gott macht da nicht ein Auge zu. Er trägt das volle Gericht, weil er unsere Schuld trägt. Darum wird er geschlagen, gequält und abgelehnt. Vielleicht denkst du, aber Jesus hat vielleicht gar nicht begriffen, was er da macht und was auf ihn zukommt. Das ist nicht wahr. Jesus sagt ganz deutlich zu seinen Jüngern, er zitiert den Propheten Sacharja und sagt, Ihr werdet in dieser Nacht alle Anstoß an mir nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Jesus wusste ganz genau, dass seine Demütigung, sein Leiden und seine Kreuzigung Teil von Gottes Plan sind und dass er hier auf dem richtigen Weg ist. Bei dem Prozess von Jesus Christus gab es zwei Anklagen gegen ihn. Der erste Anklagepunkt war eine religiöse Anklage. Und zwar die Anklage, du hast Blasphemie betrieben. Du hast Gott gelästert, indem du gesagt hast, du bist selbst Gott. Der zweite Anklagepunkt war eine politische Anklage, und zwar die eines Verrates. Er hat gesagt, dass er König von Israel ist. Ey, ihr Römer, habt ihr das gehört? Ihr müsst da doch was tun. Da will jemand hier seine Herrschaft aufrichten. Wisst ihr, Jesus akzeptiert beide Anklagen über sich. Jesus akzeptiert beide. Die Anklage wegen Blasphemie und die Anklage wegen Rebellion oder Hochverrat. Wisst ihr, wieso er sie akzeptiert? Weil das die beiden Anklagepunkte sind, die du und ich vor Gott haben. Wir sind vor Gott angeklagt wegen Blasphemie, weil wir Gott nicht geachtet, weil wir Gottes Namen missachtet haben, weil wir ihn nicht geliebt haben, weil wir ihn links liegen gelassen haben. Und die zweite Anklage, Hochverrat, genauso. Wir haben uns gegen seine Herrschaft aufgelehnt, wollten ihn nicht als König haben, wollten unser eigenes Reich aufrichten. Und deswegen verteidigt sich Jesus nicht, weil das ist genau die Schuld, die er trägt. Unsere Schuld. Die Schuld der Gotteslästerung und die Schuld von Verrat. Und was wir in unserer Logik nicht begreifen, ist, dass gerade dieser Gehorsam dieses Gottesknechtes zu einem herrlichen Triumph führt. So herrlich. Ein umfassender Triumph in den letzten drei Versen. In Apostelgeschichte 8,35 wird uns berichtet, als Philippus mit diesem Kämmerer, diesem Hofbeamten unterwegs ist, da heißt es, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle, also in Jesaja 53, und von dieser Schriftstelle ausgehend verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Also in dieser Begegnung von Philippus und diesem Hofbeamten sagte Philippus, genial, dass du hier an diesem Text bist. Ich werde dir von hier aus Jesus Christus verkündigen. Ich denke, Jesaja wäre gern dabei gewesen, oder? Diese Auslegung von Philippus zu hören und wir wahrscheinlich auch, ne? Gerne mithören, wie er aus diesem Text und aus dem Alten Testament Christus predigt. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Das ist so genial, oder? Wir sehen hier, dass das ganze Leiden unseres Herrn Jesus Christus, sein Kommen, alles entspringt dem großen Ratschluss unseren herrlichen Gottes und Vaters. Er ließ seinen Sohn zerschlagen. Ihm gefiel es, ihn zu zerschlagen. Ihm gefiel es, seinen Sohn in den Tod zu geben, um viele zu erretten. Es gefiel ihm, dadurch sein Volk zu erlösen und wieder in Gemeinschaft mit sich selbst zu bringen. Gott, dem Vater, gefiel es, seinen Sohn herzugeben, um dich zu retten. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Und sein Sieg bringt dann großen Reichtum in Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele den Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ich möchte noch mal etwas vorlesen, einen Kommentar von Oswald. Der Knecht wird zum höchsten Himmel erhoben, nicht weil er gedemütigt wurde, obwohl er es wurde. Nicht, weil er ungerecht gelitten hat, obwohl er es tat. Nicht, weil er es freiwillig tat, obwohl er auch das getan hat. Sondern, weil all das dazu diente, die Sünden der Welt wegzunehmen, damit Gottes Kinder zu ihm heimkehren können. Er wird erhöht, weil er Gottes Absicht für seinen Dienst erfüllt hat. Und diese Absicht war die Erlösung. Deshalb wird er erlöst. Er wird erhöht, weil er Gottes Absicht der Rettung erfüllt hat. Weil er dieses Volk wirklich befreit hat, indem er unsere Schuld auf sich genommen hat und aufs Kreuz getragen hat. Wisst ihr, dieser äthiopische Hofbeamte, er war ja vorher in Jerusalem gewesen zur Anbetung und ich kann mir vorstellen, dass er dort nicht so sehr willkommen war. Selbst nicht jüdischer Abstammung, dazu noch ein Eunuch, hat er wahrscheinlich nicht Zutritt in den nächsten Bereich und in die engste Nähe zu Gott. Also irgendwie doppelt ausgeschlossen. Und irgendwie scheint dem Hofbeamten deutlich zu werden, als er von Christus hört und was er getan hat. Er sagt, Philippus, hier ist Wasser, kannst du mich taufen? Gibt es irgendetwas, was mich hindert, zu Gottes Volk zu gehören? Ich bin Außenseiter, ich fühle mich nicht wirklich zu Hause bei Gott. Ich gehöre nicht zu denen irgendwie in Israel, ich bin nicht wie sie, ich bin irgendwie ausgeschlossen. Philippus, kann ich zu Gottes Volk gehören? Gibt es Hoffnung für mich? Er hält an und tauft ihn. Und er darf zu Gottes Volk gehören. Das ist so tiefgehend und so genial, dass Jesus Christus für unsere Übertretung und für unsere Sünden verwundet und geschlagen wurde. Sein Leid bringt unser Heil. Seine Strafe bringt unsere Heilung. Und eigentlich ist das nicht kompliziert. Eigentlich kann das jedes Kind verstehen. Und ich denke, Kinder verstehen das noch viel besser, als es Erwachsene können. Was es bedeutet, selbst nicht viel tun zu können, aber sein Vertrauen auf jemanden anderen zu setzen, dass er es für mich tut, an meiner Stelle tut. Da gerade schaut man häufig auf seinen Vater und sagt, mein Vater, der kann es machen, ich bin dazu nicht in der Lage. Mein Vater kann das. Eigentlich ist es nicht kompliziert. Und dieser Hofbeamte, er durfte drüber das hinwegsehen, was Menschen im ersten Moment bei Christus sehen, worüber sie sich entsetzen und da sagen, das kann kein Held sein, das kann kein Befreier sein. Durch Gottes Gnade darf er darüber hinwegsehen, tiefer schauen und die Herrlichkeit von Christus sehen, der sich selbst für uns hingibt. Er durfte in Christus den starken, rettenden Arm Gottes sehen. Und er bekennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. So herrlich zum Abschluss der Begebenheiten Apostelgeschichte 8. Wer das erkennt, dass Jesus Christus der leidende Gottesknecht ist, sieht den Arm Gottes offenbart und versteht, der Grund, wieso Christus verwundet war, war wegen mir. Er nahm meine Schuld, meine Scham, meine Sünde und er will meinen Frieden, meine Gnade. Er will mir seinen Frieden, seine Gnade, seine Gerechtigkeit und seine Beziehung zum himmlischen Vater möchte er mir schenken. Er geht diesen wunderbaren Tausch ein. Und so möchte ich dich auffordern, dass du diesen starken Arm Gottes ergreifst, der dir in Jesus Christus gezeigt wird. Dass du deine Freude hast an dem, was Jesus gemacht hat, auch wenn er für viele wie der letzte Verlierer aussieht. So möchte ich dich bitten, dass du mit Augen des Glaubens schaust und siehst, dass Jesus Christus dort an deiner Stelle deine Wunden, deine Krankheit trägt, um dich zu erlösen. Amen.